Gut, ja, jetzt waren wir bei den Kaufmann-Netzwerken und haben uns überlegt, aus dem Sichte der Informationsverarbeitung, dass wenn wir zwei Trajektorien haben im Phasenraum und die gehen zusammen, dass wir das auch so interpretieren können, dass der ursprüngliche Abstand verschwindet. Und wenn wir das also als Informationsfluss betrachten, dann heißt das, dass die Information, dass zwei Sachen verschieden waren, verloren geht. Und das kann man dann interpretieren als Loss of Information. Also Information geht dann in einer gefrorenen Phase verloren. Das passiert insbesondere, wenn die beiden Trajektorien in denselben Attraktor reinbinden. Und wenn die Information, dass zwei Trajektorien anfänglich verschieden waren, erhalten bleibt, oder auch weil sie zum Beispiel größer werden, dann nennt man das Information Retention. Und das ist ja dann offensichtlich häufig der Fall, wenn man in der chaotischen Phase sind. Und wir hatten gesehen, dass bei dem Kaufmann-Netz, also dem NK, wobei N die Anzahl Gitterpunkte sind und K die mittlere Anzahl kontrollierender Elemente, die ein Phasendiagramm haben, und bei 2, dem Übergang zwischen der gefrorenen und der chaotischen Phase, und das hier ist dann chaotisch. Wir werden das bald noch gleich etwas verallgemeinern. Gut, und das hatten wir mit einer Molekularfeldtheorie. Das heißt, vieles, auch das nächste, was wir machen, ist eine ähnliche Molekularfeldtheorie, indem wir den mittleren Abstand betrachtet haben. Jetzt machen wir das ähnlich, aber auf ein klein wenig andere Art und Weise. Indem wir das verallgemeinern zu Netzwerken, die auch einen endlichen Bias haben von 1 und 0. Also das war der Magnetization Bias, oder jetzt 4.3.3 sind wir. Bifurcation. Also wir haben, dass die Koppelungsfunktionen FE entweder eine 0 oder eine 1 zuordnen, aber jetzt nicht mit der gleichen Wahrscheinlichkeit, sondern mit der Wahrscheinlichkeit P und 1 minus P. Wenn P gleich 1/2 ist, dann habe ich im Netzwerk nach einem Schritt im Durchschnitt gleich viele 0er und 1er. Und wenn P halt kleiner ist als 1/2, dann habe ich mehr 1er als 0er. Das nennt man auch Magnetization Bias. Also was wir jetzt finden wollen, ist das kritische Anzahl von kontrollierenden Element. Also nochmal Fi gleich Fi von Sigma 1 bis Sigma k. Das sind die Anzahl kontrollierender Elemente. Beziehungsweise umgekehrt Pc von k. Also dieser Übergang wird abhängig jetzt sein von P. Also natürlich haben wir schon ausgerechnet, dass Kc von 1/2 gleich 2 ist. Also wenn ich keinen Magnetization Bias habe, dann ging der Übergang von der gefrorenen in die chaotische Phase bei einer Anzahl von Kopplungselementen 2. Und wie ich auch das letzte Mal schon gesagt hatte, Das ist jetzt natürlich eine Näherung und viele biologische und andere Netzwerke sind natürlich nicht im thermodynamischen Limes, aber biologische Netzwerke, werden wir noch darauf sprechen, zum Beispiel das Hilfenetzwerk, das hat ein K von 2,4 und das ist schon interessant, dass es in der gleichen Größenordnung liegt wie diese kritische K, auch wenn das Netzwerk natürlich relativ klein ist und diese Überlegungen nicht direkt darauf zutreffen, weil wenn das Netzwerk relativ klein ist, dann sind die einzelnen Attraktoren einfach extrem wichtig. Gut, wir machen dieselbe Überlegung, verallgemeinern die Überlegung vom letzten Mal. Wir hatten die Hamming Distance. D. Und das ist also D von T, ist die Anzahl von Elementen, die verschieden sind. Also wenn ich zwei Summe über I gleich 1 bis N, Sigma I minus Sigma I tilde zum Quadrat. Das sind also die Anzahl Elemente, die verschieden sind. Wobei also meine beiden Zustände am Anfang Sigma oder gleich Sigma 1 von T bis Sigma n von T sind. Das ist mein erster Zustand. Oh, ich habe meistens und mein zweiter Zustand, Sigma T tilde von T gleich Sigma 1 tilde von T bis Sigma n tilde von T. Und ich möchte also die Trajektorien von diesen beiden Zuständen hier, Sigma von T und Sigma tilde von T, vergleichen, ob die größer oder kleiner werden. Und dazu betrachte ich den Abstand. Dann hatten wir auch noch den Überlapp definiert. Das war A von T gleich 1 minus d von t durch n, weil die Anzahl Elemente, die gleich oder verschieden sind, entweder 0 sind n. Das ist hier also dann normalisiert zwischen 0 und 1. Das ist also a ist gleich 0, wenn die beiden identisch sind. Nein, umgekehrt, a gleich 1, wenn die beiden identisch sind. Dann ist kein Abstand. Und wenn alle Elemente verschieden sind, wenn die keinen Überlapp haben, dann ist a gleich 0. Das heißt, wenn a gleich 0 ist, habe ich alle Informationen verloren. Und wenn a gleich 1 ist, habe ich nachher alle Informationen erhalten. Gut, mache ich nochmal diese, ich habe also so eine Propagation von meinem Zustand, also das ist, sagen wir mal, Sigma von T plus 1 und das ist Sigma von T und hier habe ich ein Fi für den nächsten Zeitpunkt und dasselbe habe ich natürlich auch Sigma tilde von t plus 1 und ein Sigma tilde von t, habe ich die gleiche Zeitentwicklung und jetzt kommt halt drauf an, ob der Zustand hier i im nächsten Zeitschritt derselbe ist oder nicht derselbe ist. Und dazu brauchen wir eine kleine Überlegung. Nämlich bezeichnen wir mit Rho k gleich at hoch k. Das ist die Probability, Probability that all k controlling Elements identical. Bei den beiden identical. Also, wenn alle die kontrollierenden K-Elemente identisch sind, dann ist es offensichtlich auch die Funktion. Wenn sie alle identisch sind, dann ist ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass sie identisch ist, ist gegeben durch AK, denn AK ist gleich 1. Wenn sie alle die gleichen sind, dann ist ja D von K gleich 0 und AK A von T ist 0, wenn sie alle verschieden sind. Das ist also für jedes einzelne Element die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden die gleichen sind. Wenn ich K-kontrollierende Elemente habe, muss ich das hoch K. Dann ist, habe ich schon mal gleich die Evolutionsgleichung auf, die Mastergleichung. Die Wahrscheinlichkeit, dass man im nächsten Schritt gleich ist, a von t plus 1 gleich 1 minus 2 minus rho von k, 1 minus rho von k, 1 minus rho von k mal 2p 1 minus p. Warum denn das? Also, jetzt, wenn sie nicht gleich sind, das ist also mit der Wahrscheinlichkeit des 1 minus rho von k, das heißt, alle k sind nicht gleich, also mindestens 1, at least 1 controlling elements difference. Und wenn mit dieser Wahrscheinlichkeit sind diese drei Kontrollenelemente nicht identisch, mindestens eins ist verschieden. Und weil ich Zufallsfunktionen habe, kann dann das Ergebnis vollkommen ein anderes sein. Aber es kann natürlich auch zufälligerweise das gleiche sein. Nicht? Und mit der Wahrscheinlichkeit, wenn sie verschieden sind, mit welcher Wahrscheinlichkeit sind sie verschieden? Ja, es ist mit der Wahrscheinlichkeit verschieden, wenn das hier eine 0 ist und das hier eine 1 oder umgekehrt. Und das passiert mit der Wahrscheinlichkeit p oder 1 minus p. 0 passiert mit der Wahrscheinlichkeit p und das passiert mit der Wahrscheinlichkeit 1 minus p. Also mit diesen Wahrscheinlichkeiten p mal 1 minus p sind sie verschieden. Es kann natürlich auch umgekehrt sein, deswegen der Faktor 2. Also, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis verschieden ist, wenn das passiert, wenn mindestens eins der kontrollierenden Elemente verschieden ist. Und wenn das passiert, dann ist der Überlapp im nächsten Zeitschrift 1 minus dieser Wahrscheinlichkeit. Dreimal um die Ecke gedacht, kommt man an. Also, eine total einfache Gleichung, aber muss ich ein bisschen das überlegen. Ja, und jetzt kann ich das einsetzen, was Rho von K ist. Das ist also 1 minus, 1 minus Rho von K ist A hoch K, ja. 2p 1 minus p, sorry, p. Und das schreibe ich jetzt als 1 minus a hoch k durch kc, wobei kc gleich kc von p gleich 2p 1 minus p ist. Warum denn das? Weil wir jetzt nämlich ausrechnen können, die Lösung im Selbstkonsistenzgleichung. Also, das ist ja eine Evolutionsgleichung. Und am Anfang habe ich irgendwelche Anfangsbedingungen, aber mit der Zeit wird der mittlere Überlapp irgendwie konvergieren. Das heißt, ich schaue, wann ist at plus 1 gleich a von t. Dann habe ich diese Gleichung hier gleich 1 minus a hoch groß k durch kc. Jetzt muss ich halt schauen, wann ich eine Lösung habe. Links habe ich die Gleichung a und rechts habe ich 1 minus was? Hier starte ich also bei 1 und wenn das hier gleich 0 ist, starte ich bei 1 minus durch kc und naja, dann geht es ich mache gleich die Taylor-Entwicklung. Naja, okay, das kann man auch umschreiben. Das ist 1 minus 1 durch kc plus auch k durch kc. Und das kann also je nachdem hier eine... irgendwie habe ich jetzt gerade... irgendwie habe ich meine 1k habe ich meine a, da fange ich an und p. Achso, ich brauche ein gewisses p. Ja, natürlich, das ist schon richtig, was ich mache. 1 minus, ich bin dann hier irgendwo, das ist hier bei 1 und das ist 1 minus 1 durch, also kc, schreibe ich 1 durch 2p 1 minus p. Das ist, fange ich hier also irgendwo an. Und dann, wenn ich ein kleines k habe, k gleich 1, bei k gleich 1, und a kann maximal 1 sein, bei k gleich 1 und wenn ich a gleich 1 habe, bin ich sowieso bei 1. Das hier ist also meine Kurve für k gleich 1. Und wenn aber k sehr groß ist, dann bin ich ja sehr, sehr flach. Dann bin ich so. Das ist also für k größer als 4, 1. Sagen wir mal k gleich 6 oder so. Nicht, weil für a gleich 1 bin ich immer hier bei 1, die Kurve endet immer hier. Und a kann nur zwischen 0 und 1 sein, weil das der normalisierte Überlapp ist. Und dann habe ich hier also für ein großes k habe ich einen Schnittpunkt. Und das kann ich mir also dann aufzeichnen, numerisch. Und dann habe ich hier den a Stern, den Schnittpunkt hier, den Fixpunkt als Funktion von k. Und wenn k klein ist, ist der Fixpunkt bei 1, nämlich immer genau hier. Und dann geht er irgendwann runter. Das heißt, hier habe ich ein kritisches k, kc. Und hier habe ich die gefrorene Phase. Und hier die chaotische. Und wann findet das statt? Das findet genau dann statt, wenn die Steigung hier von der rechten Kurve größer ist als 1. Wenn die Steigung gleich 1 ist, dann bin ich auf dieser Seite oder kleiner als 1 ist, wenn die Steigung größer als 1 ist. Das heißt, was ich ausrechnen muss, ist die Steigung. Das heißt, ich rechne aus d nach dA von meiner Steigung, von meiner Kurve, also 1 minus 1 minus a hoch k durch kc haben wir das genannt. Und das ist die Steigung davon, ist k durch KC AK und das an der Stelle A gleich 1. Und das ist K durch KC. Und deswegen haben wir nämlich diese Abkürzung genommen. KC und KC ist genau 1 durch. Da habe ich natürlich einen Fehler gemacht, wenn ich es so schreibe. Hoch minus 1 hier. Und hier habe ich auch einen Fehler gemacht, weil das 1 durch KC ist. Das ist nämlich 1 minus 2 mal P, 1 minus P. Deswegen habe ich das nämlich KC genommen. Das ist nämlich, diese Steigung ist gleich 1, genau für K gleich KC, nämlich für K gleich 1 durch 2 P, 1 minus P. Das heißt, mein Bifurkationsphasendiagramm als Funktion von K und P ist jetzt zwischen 0 und 1. Zwischen 0 und 1, ja. Sieht dann folgendermaßen aus, dass wir hier das geht dann gegen unendlich. Ach so, nee, umgekehrt. Ich wollte, umgekehrt ist besser. K machen wir hier oben und P ist zwischen 0 und 1. Und das kritische K geht gegen unendlich und ist hier gleich 2 bei P gleich 1/2. Und sonst geht es hier gegen unendlich. Hoppla. Und das heißt, wir haben hier die, wenn wir eine große, die gefrorene Phase wird immer größer. Wenn wir ein großes Magnetisierungsbias haben, ist ja auch logisch, wenn wir mal fast nur 1 haben und weniger Nullen, kann weniger passieren. Dann ist es hier immer frozen und hier ist das Chaos. Und das sieht man auch hier in dem Diagramm, wenn man jetzt Simulationen macht. Also, wenn ich auftrage, hier I, die verschiedenen gleich 1, 2 bis N, die Anordnung ist egal, weil es ein Zufallsnetzwerk ist, aber die verschiedenen Gitterplätze. Und hier die Zeit t. Und dann sieht es halt vollkommen anders aus, ob man in der chaotischen Phase ist. Dann sieht es halt eher chaotisch aus. Und in der gefrorenen Phase, dann sieht man wirklich, dass sich wenig bewegt. Vielleicht ab und zu mal etwas, ein ganz klein wenig noch, weil es noch kleine Attraktoren gibt. Und in der kritischen Phase sieht man deutlich strukturierteres Ergebnis. Also wenn Sie die sehen, also chaotische Phase ist wirklich viel mehr Bewegung, passiert immer als Funktion der Zeit noch etwas. Die gehen ja auch weit auseinander und in der gefrorenen Phase, dann frieren die Sachen halt ein und es tut sich im Wesentlichen nichts mehr nach einer gewissen Zeit. Gut. Und das Ganze hängt davon zusammen, wie viele Attraktoren es gibt. Und das wollen wir nämlich auch bald in einem zweiten Schritt rechnen. Wir wollen uns nachher relativ ein bisschen im Detail überlegen, wie es denn mit der Anzahl Attraktoren steht. Und bevor wir das machen, machen wir noch verallgemeinern wir diese Überlegung noch auf skaleninvariante Netzwerke. Das ist also weiterhin die Molekularfeldnäherung hier. Und dann überlegen wir uns, wie sieht das mit der Dynamik im Detail aus? Wie steht das mit der Anzahl Attraktoren und der Länge der Attraktoren in diesen verschiedenen Phasen? Und das ist eine der Hauptüberlegungen auch bei den boolschen Netzwerken und deswegen haben sie auch eine große Bedeutung, dass man relativ mehr oder minder verlässliche, je nachdem, wo man, welchen Bereich ist, Aussagen machen kann, nicht nur über allgemeine gemittelte Größen, sondern halt auch über dynamische Größen wie Anzahl Attraktoren. Das ist halt eine viel detailliertere und sozusagen eine Beschreibung auf einem viel höheren Niveau, als wenn wir nur sagen, wir haben etwas Chaos oder nicht Chaos, wenn wir wirklich Aussagen machen können. Im Mittel sehen die Attraktoren so aus, sind zyklische Attraktoren oder nicht. Also beginnen wir sozusagen Dynamik auch von einem komplexen allgemeinen System auf einem höheren Niveau zu beschreiben. Das ist sehr schwierig, aber einige Aussagen kann man dann machen. Gut, machen wir dasselbe. Hier kurz noch eine Verallgemeinerung zu skaleninvarianten Netzwerken. Da muss man eigentlich nicht sehr viel machen. Man muss natürlich eine Verteilungsfunktion haben für die Anzahl kontrollierender Elemente. Also diese boolschen Netzwerke sind gerichtete Netzwerke und ich habe k kontrollierende Elemente für einen Gitterplatz am nächsten Zeitpunkt. Und skaleninvariant heißt, die Anzahl kontrollierender Elemente ist skaleninvariant. Das heißt, ich habe eine Verteilungsfunktion p, in diesem Fall von groß k, weil wir die Anzahl kontrollierender Elemente mit dem großen k bezeichnen. Klein k war bei uns immer der Degree. Das ist halt eine Normierungsfunktion, z von Gamma k hoch minus Gamma. Das soll skaleninvariant sein und meine Normierungsfunktion Zeta ist gleich Summe über k gleich 1 bis unendlich k hoch minus Gamma. Und Gamma ist größer als 1, damit sie normierbar ist. Gut, das ist eigentlich relativ einfach. Was wir haben, es ändert sich eigentlich fast gar nichts. Wir haben den mittleren Degree k, wie immer, das ist Summe über k gleich 1 bis unendlich k, p von k. Und wir erinnern uns, dass der mittlere Degree k unendlich ist für 1 kleiner Gamma kleiner 2. Und oder kleiner gleich 2, je nachdem, wie man den Limes nimmt. Und kleiner unendlich für Gamma größer als 2. Nicht normierbar ist die Funktion, also erlaubt ist die Funktion auch für Gamma zwischen 1 und 2, aber dann verschwindet der mittlere Degree, wie heißt nochmal auf Degree auf Deutsch, der mittlere Grad. Mittlere Grad. Und wir können genau dasselbe machen wie vorher. Wir haben unseren mittleren Überlapp a von t gleich 1 minus b von t durch n. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Gitterplätze bei xi, bei Sigma und in Sigma und Sigma tilde die gleichen sind. Also dass zwei Gitterplätze identisch Wert haben. Diese Wahrscheinlichkeit ist a von t. Und dann gilt weiterhin, dass a von t plus 1 gleich 1 minus 1 minus rho von k 2p 1 minus p ist. Wobei halt O von k, wie gesagt, war a von war gleich a von t hoch k die Wahrscheinlichkeit, dass alle vier die gleichen sind. Und wir machen das jetzt eine Approximation, indem wir das hier einfach ersetzen durch den Mittelwert, also eine Art Annealed-Approximation. Das hatten wir vorher, da war k fest. Jetzt haben wir halt eine große Verteilung von k. Das heißt, wir ersetzen das hier durch Summe über k gleich 1 bis unendlich at hoch k mit der Wahrscheinlichkeit groß p von k, dass wir diese Anzahl kontrollierender Elemente haben. Das heißt, wir mitteln einfach die Wahrscheinlichkeit. Und das ist eine Annealed-Approximation, weil wir nicht annealed heißt ja, dass wir über die Konfiguration mitteln. Also, und es ist nicht quenched. Quenched wäre die Konfiguration fest und dann rechnen wir durch, sondern in der Dynamik mitteln wir über die Konfigurationsensemble. Deswegen nennt man das eine Annealed Approximation. Und das ist im Allgemeinen in Ordnung für solche allgemeinen Überlegungen im thermodynamischen Limes. Ist meistens das eine erlaubte Vorgehensweise. Und dann ist alles total trivial, weil nämlich alles genau dasselbe ist wie vorher, nur das Rho-K hat jetzt den gemittelten Wert hier. Das heißt, ich habe hier weiterhin eine Selbstkonsistenzgleichung, wenn ich das hier gleich hinschreibe, A Stern gleich AT plus 1 gleich F von AT, F von A von T, und das soll dann sein F von A Stern sein, wobei F gleich diese Funktion hier ist, 1 minus 2P, 1 minus P, und dann habe ich hier 1 minus Summe über Groß K A Stern hoch K P von K. Und ich habe exakt die gleiche Bedingung wie vorher, wenn mein A oder mein A Stern zwischen 0 und 1 liegt, dann habe ich die linke Kurve und die rechte Kurve. Und der Übergang findet genau dann statt, wenn d nach dA von f von a an der Stelle a gleich 1 gleich 1 ist. Das ist, wann der Übergang stattfindet. Das heißt, wir brauchen nur diese Ableitung, also f' von a ist gleich, das alles weg, 2p 1 minus p mal Summe über k, k a Stern hoch k minus 1, p von k und das Ganze an der Stelle a gleich 1. Und dann ist das hier gleich 1 und das ist der Erwartungswert. Und ich habe wieder das total triviale Ergebnis, 1 minus p mal der Erwartungswert von k. Und das ist genau dasselbe, was ich vorher hatte. Wenn das gleich 1 ist, erinnern Sie sich, vorher hatte ich das kc gleich 1 durch 2p 1 minus p ist. Und dasselbe habe ich jetzt für den mittleren Wert von k. Natürlich ist jetzt der mittlere Wert von k eine Funktion, der mittlere Wert von eine implizite Funktion von Gamma, und ich muss das dann auch umrechnen als Funktion von Gamma, um zu sehen, was für ein Ergebnis ich bekomme. Thank you. Ja, und wenn man das macht, dann bekommt man das folgende Bild. Diesmal umgekehrt, P ist horizontal, 0 und 1, das ist P. Und hier ist mein Gamma. Und hier ist Gamma gleich 2. Und das ist symmetrisch, ordert. Und frozen. Also man sieht ja schon, wenn wir das hier vergleichen, das mittlere von K, das mittlere K divergiert ja, wenn Gamma kleiner als 2 ist. Wenn Gamma kleiner als 2 ist, ist der Erwartungswert der Anzahl kontrollierender Elemente gegen unendlich. Und wenn er gegen unendlich geht, dann bin ich immer in der gefrorenen Phase. Das heißt, für Gamma kleiner als 2 bin ich immer in der gefrorenen Phase. In der chaotischen Phase, genau umgekehrt. Frozen and chaotic, sorry. Ich bin also dann hier oben in der chaotischen Phase, weil ich ja in k gegen unendlich geht. Dann bin ich also für alle p in der chaotischen Phase, denn k ist unendlich groß. Für ein maximales Gamma, glaube ich, irgendwo bei 2,5 hier irgendwo. Wenn Gamma schneller runtergeht, bin ich immer in der geordneten Phase. Also, weil dann auch das mittlere, in der ordered or frozen phase, wenn Gamma zu schnell runtergeht, dann ist die mittlere Anzahl von K wird auch klein, sodass ich dann immer in der gefrorenen Phase bin. So sieht das dann aus. Gut. Ja, das waren jetzt die allgemeinen Phasendiagramme. Und jetzt, wie angekündigt, wollen wir uns mit den einzelnen Attraktoren beschäftigen. Also wirklich die Dynamik im Einzelnen betrachten. Und das ist natürlich, betrachten wir jetzt immer eine Quenched-Dynamik. Quenched heißt, die Kopplungskonstanten und natürlich auch die Geometrie des Netzwerkes ist konstant. Die Kopplungsfunktion, und die Geometrie des Netzwerkes ist konstant. Man betrachtet jetzt wirklich die Dynamik im Detail, um zu schauen, wann gibt es Attraktoren, wann komme ich in der Dynamik wieder zurück zu einem Punkt, den ich schon einmal besucht habe. Cycles oder Attraktoren, alle Attraktoren sind Zyklen. Also wir machen, betrachten also Zustände im Phasenraum. Sigma 1 wird dann halt abgebildet auf einen anderen Zustand, Sigma 2. Und der wird dann irgendwann wieder auf Sigma 1 abgebildet. Und das Ganze hier nennen wir dann einen Zyklus oder einen Attraktor, weil das wieder auf sich selber abgebildet wird. Allgemein ist ein Zyklus oder ein Attraktor ein, als ganz allgemeine Definition, ist das eine Untermenge im Phasenraum, die auf sich selber abgebildet wird. Das heißt, unter der Dynamik, wenn ich eine Untermenge habe von eine Menge von Zuständen, aus dem Phasenraum, das ist also jetzt die Definition eines Attraktors im Allgemeinen, ist eine Untermenge eines Phasenraums, die unter der Dynamik exakt auf sich selber abgebildet wird. Das heißt, ist identisch, wenn ich jeden einzelnen dieser Zustände abbilde, wird also abgebildet, so invariant, under time. Und diese Definition eines Attraktors können Sie immer machen, wenn Sie diskreten Phasenraum haben. Das geht natürlich nicht, wenn Sie, oder es ist schwieriger, wenn Sie kontinuierliche Phasenräume haben, aber wenn Sie diskrete Zustände haben, dann sind das genau die Attraktoren. Also die Fixpunkte, aber es muss halt kein Fixpunkt sein, es kann auch ein Zyklus sein. Der Zyklus ist invariant unter der Abbildung, denn diese Menge von Zuständen, jeder wird in einen anderen Zustand abgebildet, der in der Menge sind. Und das kann auch, muss wegen der Injektion der Abbildung auch dann exakt auf sich selber abgebildet werden. Gut, und der genauso formal kann man das Attraktionsbasin definieren. Wenn wir dieses Menge der Sigma T gleich in Attraktor A0 definieren, das ist das Basin auf Attraktoren, sodass, nennen wir das hier mal B, das ist so definiert, für alle Sigma Element B existiert ein T, so dass Sigma von T Element von A0 ist. Also es gibt einfach nach genügend großer Zeit landet man im Attraktor. Das ist der Basin auf Attraktor, eines Attraktors. Gut. Attraktoren sind halt ja wichtig, weil sie lange Zeit die lange Zeitentwicklung Zeitentwicklung dominieren. Und man definiert jetzt einige Sachen. Als erstes die Ancestor and Descendants, die Vorfahren und die Nachfahren eines Ancestors and Descendants. Wenn wir jetzt und die Nachkommen eines Zustandes sind einfach die Zustände, die man alle erreichen kann. Das ist also ganz einfach. Also Sigma ist gleich Sigma 1 bis Sigma n. Das ist ein Zustand. Und wenn ich, ich mache es nochmal klarer hier. Ich habe hier ein Sigma i. Und Sigma i ist in den Kopplungsfunktionen von vielleicht dem Element drin und in den Kopplungsfunktionen vielleicht von dem Element drin, dann sind die Nachkommen von Sigma E alle die Elemente, die es beeinflusst. Das war ein Fehler, was ich vorher gemacht habe. Es sind nicht die Zustände, sondern die Elemente. So, noch einmal. Die Descendants sind all elements. Sigma i, das heißt, sind alle Gitterplätze influenced consecutively bei the starting element, also sagen wir mal Sigma 0. Beim nächsten Zeitschrift, das ist der Zeitschrift T und T plus 1, im nächsten Zeitschrift beeinflussen die wieder andere Elemente. Und umgekehrt sind die Ancestors, die Vorfahren, alle die Elemente, die in der Dynamik einen Einfluss haben. Und warum macht man das? Weil man hat ja sozusagen das Gitter, Sigma 1, Sigma 2, Sigma 3 oder das Netzwerk, Sigma 4 und so weiter. Und wenn ich weiß, welche Elemente alle Sigma 3 beeinflussen, beziehungsweise welche Elemente Sigma 3 von Sigma 3 beeinflusst werden, dann weiß ich, ob die Dynamik blockdiagonal wird oder nicht. Ob es sich der Phasenraum alle miteinander in Verbindung setzt oder nicht. Das ist jetzt nicht im Phasenraum direkt, sondern die einzelnen Elemente. Und ein Linkage Loop ist, wenn das Element sich irgendwann wieder selber beeinflusst. Let's say Sigma 0 is its own dependent and ancestor. Dann ist ein Element sein eigenes Nachkomme und gut, dann machen wir ein Beispiel für. Nehmen wir mal ein K gleich 1 Netzwerk. Sonst ist es nämlich immer schwieriger aufzuzeichnen. K gleich 1 können wir zum Beispiel sowas haben. Ein Element ist isoliert und die Kopplungsfunktion hängt nur von dem eigenen Zustand ab. Das würden wir dann so hier aufmalen. Dann können wir zum Beispiel sowas aufmalen hier. Haben wir mal Sigma 11, hatten wir hier. Hier haben wir Sigma 14, Sigma 12 hatten wir hier. Was bedeutet das? Das bedeutet, ein Element beeinflusst sich. Also dieses Kopplungs... ich glaube, ich habe ein bisschen mehr Platz hier. K gleich 1 heißt, ich habe immer ein kontrollierendes Element. Das heißt, es gibt immer einen Pfeil, der oben ankommt. Aber die Pfeile können auch so gehen. Aber oben kommt immer nur ein Pfeil an. Aber die Pfeile können auch von dem gleichen ausgehen. Dann hat jeweils eines hat ein kontrollierendes Element, das ist K gleich 1. Das heißt aber nicht, es kann also sein, dass viele Elemente überhaupt nichts kontrollieren. Also gar nicht im kontrollierenden Element von irgendjemandem sind. Das heißt, wenn ich dort bin, mache ich keinen Einfluss. Das heißt, offensichtlich gibt es dann Elemente, wie zum Beispiel dieses hier, wo es vollkommen egal ist, welchen Wert es hat, weil es in der Dynamik keinerlei Rolle spielt. Es wird kontrolliert von anderen Elementen, aber es trägt selbst nichts zur Dynamik bei. Das sind also, das nennt man enslaved Elemente, also versklavte Elemente. Hier, dieser enslaved Element. Das kann man auch umgekehrt ein bisschen allgemeiner definieren, nämlich das dynamische Co- und Relevant Nodes. was ist ein relevanter Knoten? Ein relevanter Knoten ist ein Element, ein Element sigma 0, which is non-constant. Non-constant. And which controls at least one other element. Ein Element, das konstant ist in der Zeit, also sich nicht bewegt, also immer gleich 1 ist. Also wenn ich ein Element habe, sigma i ist gleich sigma i von t gleich 1 gleich sigma i von t plus 1 und so weiter, dass immer gleich 1 ist, das ist offensichtlich für die Dynamik vollkommen irrelevant. Denn wenn es immer gleich 1 ist, selbst wenn es in 100 kontrollierenden, wenn es ein kontrollierendes Element ist von 100 Funktionen, wenn es immer konstant ist, kann es offensichtlich die Dynamik nicht beeinflussen. Das heißt, ein konstantes Element kann ich ohne überhaupt irgendeinen Verlust über die Dynamik zu haben, eliminieren. Ich muss dann halt die entsprechenden Kopplungsfunktionen halt auch von z auf z minus 1 Elemente reduzieren, aber es wird keinerlei Unterschied machen. Das heißt, ein relevantes Element ist solches, die nicht konstant sind und natürlich mindestens ein anderes kontrollieren. Wenn es überhaupt keins kontrolliert, ist es auch egal. Also wenn dieses Element zwar ständig wechselt, weil es halt von vielen anderen kontrolliert wird und ständig wechselt, aber selber kein anderes kontrolliert, ist es auch nicht relevant. Das heißt, relevante Knoten sind nur solche, die was Nicht-Triviales machen und mindestens was anderes kontrollieren. Und dann kann man auch sagen, dass dynamische Chor, das ist dann einfach die Menge aller relevanten Elemente. Menge ist Set und dieses dynamische Core, der dynamische Kern ist enorm wichtig. Wenn Sie zum Beispiel ein biologisches Netzwerk machen, also Sie schauen das Genregulationsnetzwerk von einer Hefezelle an, das werden wir mal wieder ein Beispiel kommen, oder anderen Zelle an, dann haben Sie vielleicht ein paar tausend oder ein paar hundert, je nachdem, wie gut Ihre Daten sind von Elementen. Jedes Element entspricht einem Gen. Und die Frage ist, sind die jetzt alle wichtig oder gibt es einen dynamischen Kern von Genen, die alle anderen kontrollieren? Das heißt, auch wenn Sie tausend Gene haben, sind die für die Dynamik nichtig oder gibt es Gene, die einfach nur Folgen sind? Also die machen einfach, werden nur aktiviert und nicht aktiviert, wenn der dynamische Kern das sagt. Und der dynamische Kern ist im Allgemeinen viel, viel kleiner als die Gesamtanzahl Gene. Also bei der Hefezelle Genom ist der dynamische Kern nur 11 bis 13 Gene groß, also mini klein, während das Netzwerk, das man da untersucht hat, vielleicht 700 oder 800 Gene waren. Das heißt, der dynamische Kern in biologischen Netzwerken kann extrem klein sein. Wenigen Zuständen, denn so ein dynamischer Kern hat ja nur wenige Zustände, das sind also 2 hoch 10 sind 1000, 2 hoch 11 sind 2000, das heißt, da gibt es nur 2000 verschiedene Zustände, die die Zelle haben kann. Da gibt es zwar noch viel mehr Gene, aber wenn der dynamische Kern so klein ist, hat das Lebewesen nicht mehr Zustände. Das ist natürlich so ein bisschen vereinfacht gesagt, aber Pi mal Daumen kommt das dann auch hin. Natürlich ist es nicht ganz so, weil viele der anderen Gene, die da sind, werden getriggert durch externe Faktoren. Also wenn es in der Umgebung irgendeine hohe Konzentration an gewissen Säuren gibt oder an gewissen Nährstoffen, dann werden die Aktivität dieser anderen Gene getriggert direkt. Also wir werden nicht die Dynamik durch das dynamische Core kontrolliert. Also es ist natürlich in der Natur immer alles komplizierter als einfache Vorstellung. Und man kann dann auch noch einen anderen Konzept hier definieren, das sehr miteinander zusammenhängt, das von den Modulen. Das ist nämlich dann der Fall, wenn die Dynamik sich aufspaltet, also wenn ein Teil des Systems, das also Blockdiagonal ist, würden wir sagen in der Physik, also das ist ein Modul, ist eine Collection of all ancestors and descendants of a given element. Und da man da beliebig weitergehen kann, heißt das, dass es die gesamte Struktur im Phasenraum, also wenn wir mal hier machen, machen wir mal hier ein kleines Beispiel. Und zwar so, dass man es hier jetzt mal einfach sieht. Und zwar machen wir einfach mal hier eine Band dazwischen. Und hier machen wir wilde Kopplungsfunktionen, hier mit 3, und das kontrolliert das und das und kontrolliert das. Und außerdem kontrolliert das hier das auch noch. Und hier machen wir das mal so. Dann haben wir hier 3 Module. Nämlich dieses Modul, das ist ein Fixpunkt, das kontrolliert sich selber. Das sind alle seine Nachkommen und alle seine Vorfahren, ist es nur sich selber. Und das ist ein Modul, weil wenn ich nur weit genug gehe, komme ich von jedem Element von dem, also von hier, kontrolliert das, das kontrolliert das, das kontrolliert das. Also die sind alle irgendwann, haben sie gegenseitigen Einfluss und hier ebenfalls. Aber ein Element hier hat nie im Leben, solange ich die Zeit auch mache, Einfluss auf ein Element dort. Das heißt, die Dynamik ist blockdiagonal. Das sind also verschiedene Module. 1, 2 und 3. Und also in biologischen Netzwerken oder so kommt das natürlich nicht vor, dass ich unabhängige Module habe. Dann hätte ich ja praktisch unabhängige Lebewesen sozusagen, die dann nebeneinander leben würden. Aber in theoretischen Netzwerken kann ich das ohne weiteres haben. Und dann ist die Dynamik vollkommen unabhängig und ich brauche nur die Dynamik der einzelnen Module zu betrachten. Und dann ist die Gesamtdynamik multiplikativ, die Dynamik der einzelnen Module. Weil es ja beim Hamilton-Matrix wäre das Blockdiagonalität, obwohl das natürlich keine hamiltonische Matrix ist, weil das jetzt hier erstmal diskret ist und zweitens nicht symmetrisch ist. Aber es ist klar, dass die einzelnen Module dynamisch unabhängig sind. Gut. Ja, ich denke, wir machen noch ein Beispiel, nämlich das einfachste Beispiel, was es gibt, k gleich 1. Also es ist so, K gleich 1 kennt man sehr viel, auch sehr viele analytische Lösungen und auch natürlich numerisch, aber auch analytische Ergebnisse. Dann für K gleich 2 oder 3 wird es schwierig, da streitet man sich noch. Und K gleich unendlich wird wieder einfach, weil dann kann man mitteln, stochastische Überlegungen machen. Und natürlich sozusagen da, wo es interessant ist, bei K gleich 2 und 3, da gibt es noch nicht ganz klar, was exakt passiert, obwohl einige Ergebnisse hat man da auch schon. So, wenn wir das einfach mal überlegen, dann bekommt man ein Gefühl dafür, wie man mit diesen Netzwerken vor sich geht. Und das sind auch ähnlich in den Aufgaben, Übungsaufgaben. Können wir das mal ausrechnen? Nein, nicht richtig ausrechnen. Wir machen eigentlich nur Überlegungen. Wir rechnen das nicht aus. K gleich 1 Kaufmann-Netzwerk, NK-Netzwerk. Und dann kann man zeigen, wir werden das jetzt nicht zeigen, nur motivieren, dass die mittlere Länge, Average Cycle Length, proportional, und um diese Proportionalitätsfaktoren geht es dann, hoch die Wurzel des n ist. Also wenn wir n immer größer machen, dann finden wir Zyklen, die immer länger werden und im Mittel wächst die Länge wie die Wurzel aus n. Und um ein Gefühl zu führen, machen wir einfach mal ein paar Beispiele. Wir nennen jetzt die Elemente Sigma 1 gleich a, Sigma 2 gleich b, und sagen wir mal Sigma 3 gleich C, damit man das schöner schreiben kann. Und wir betrachten mal einfach drei Gitterplätze, die sich gegenseitig beeinflussen. Und zwar soll es so sein, dass A beeinflusst B, also A ist das kontrollierende Element von B, B ist das kontrollierende Element von C. Und in dem Beispiel, das wir jetzt wählen, ist C das kontrollierende Element von A. Weil wir ja nur K gleich 1 haben, ist das so. Und wir betrachten jetzt also einmal einen Zyklus der Länge 3. Das ist also L equals 3, sage ich als Beispiel einfach. Nicht ein Zyklus, sorry, nicht ein Zyklus, ein Linkage Loop. Ein Linkage Loop, weil die Linkages, also die kontrollierenden Elemente, einen Kreis machen. Jetzt kommt es an, welche Funktionen wir haben. Also das ist jetzt noch ganz allgemein. Wir haben noch keine Aussage gemacht. Wir sagen nur, das sind die kontrollierenden Elemente. Jetzt müssen wir überlegen, was passiert, je nachdem, welche kontrollierende Funktionen wir haben. Und die werden jetzt zufällig ausgewählt. Um dafür ein Gefühl zu benutzen, machen wir mal verschiedene Sachen. Als erstes sagen wir, dass alle Fi die Identität sind. Also dieses wird auf die... Ja, das heißt, wenn ich starte mit einem A, B, C, oder sagen wir mal, ich mache es mal etwas einfacher, ich starte mit 0, 0, 0, das ist A, B, C, dann wird das auf 0, 0, 0 abgebildet. Ja.
Und zwar, wenn wir jetzt sagen, A kontrolliert B, B kontrolliert C, B A, warum haben wir dann schon ein Linkage Loop? Das kommt doch von der Funktion auch an.
Ja, wie gesagt, das ist ein Linkage Loop und kein Zyklus. Das ist nur jetzt wegen der Nomenklatur. Zyklus ist, kommen wir gleich im dynamischen, also ein Linkage Loop ist ein Kreis der kontrollierenden Elemente. Also im Wesentlichen ist das in der Netzwerktheorie, wenn du mal überlegst, wenn ich das wirklich als Netzwerk aufmale, ist das ein Kreis in den Netzwerken. Das sagt noch nicht, welche Funktionen ich auf diesen Verbindungen habe. Wenn du dich ganz am Anfang erinnerst, haben wir gesagt, wir müssen erstmal auch die Linkages definieren. Das heißt, welche sind die Verbindungen zwischen den einzelnen Elementen. Nachher wählen wir aus, welche Funktionen wir drauf haben. Also einmal machen wir die Geometrie, wer kontrolliert wen, das ist die Geometrie, also ein geometrischer Loop der gegenseitigen Kontrolle, das sind jetzt 3, nicht 4. Es ist also ein A, B, C, die kontrollieren sich gegenseitig. Also als Netzwerk würden wir das so aufmalen, haben wir einen kleinen Loop im Netzwerk, aber wir wissen noch nicht, welche Elemente wir haben. Also deswegen ist es halt ein bisschen komplizierter hier alles als bei den normalen Netzwerken, weil wir halt die Dynamik haben und die Netzwerkstruktur. Deswegen hatte ich mich auch vorher verschrieben. Zuerst hatte ich einen Zyklus geschrieben und es ist aber kein Zyklus, sondern ein Linkage. Und wo kommen unsere Zyklen? Das ist zum Beispiel jetzt ein Fixpunkt. Warum ist das ein Fixpunkt? 0, 0, 0 wird auf 0, 0, 0 abgebildet, weil ich habe überall die Identität. Nicht? Ja, wenn ich überall die Identität habe, ist B 0. Machen wir mal dasselbe für 1, 1, 1. Machen wir mal ein nicht triviales Beispiel. Machen wir 1, 0, 0. Das ist also A, B, C. Wird abgebildet auf 0, 1, 0. Also im nächsten Zeitschritt ist B, also im ersten Zeitschritt, oder ich mache es einfach mal so hier, A, B, C in dieser Schreibweise. So, 1, 0, 0. Und dann habe ich im nächsten Zeitschritt, A ist das kontrollierende Element von B, B ist das kontrollierende Element von C und C ist das kontrollierende Element von A. Wenn ich zur Zeit t gleich 1, 0, 0 habe, habe ich zur Zeit t plus 1, 0, 1, 0, 1, 0 h, weil ich überall die Identität angenommen habe. Sozusagen, das ist dasselbe Netzwerk wie dieses hier. Dann wird das abgebildet auf 0, 0, 1 und 0, 0, 1 wird wieder abgebildet auf 1, 0, 0. Das heißt, hier habe ich einen Zyklus. Das ist ein Zyklus, hier habe ich auch einen Zyklus oder einen Fixpunkt der Länge 1 und hier habe ich einen Zyklus der Länge 3. Und dasselbe für 0, 1, 1 wird abgebildet auf 1, 0, 1 wird abgebildet auf 1, 1, 0 und das geht dann wieder zurück in sich selber. Das heißt, das ist jetzt im Phasenraum, nicht der Phasenraum, nochmal, der Phasenraum Omega ist die Menge aller Sigma und die Sigma, sie ist gleich Sigma 1, Sigma 2, Sigma 3. Und im Phasenraum habe ich jetzt 8 Elemente, weil ja 0, 1, 0, 1, 0, 1, also 2 mal 2 mal 2 sind 8 Elemente. Und der Phasenraum spaltet jetzt auf in 2 Zyklen, L gleich 1, habe ich 2 davon und L gleich 3 habe ich auch 2 davon. Das heißt, deswegen rechnen wir das hier auch mal explizit durch, nicht nur in der Theorie. Man hat also das Netzwerk, man hat jetzt 3 Gitterplätze, die so als Loop verbunden sind, K gleich 1. Und dann habe ich jetzt als einfaches Beispiel überall die Identitäten gewählt und dann habe ich das folgende Dynamik, dass ich 4 Fixpunkte, 4 Zyklen habe. Genau. Und ich habe, jeder Zyklus ist übrigens der volle Bayesian of Attraction. Das heißt, jeder Punkt, der Bayesian of Attraction, also der Einzugsbereich ist immer gleich der Zyklus selber. Gut, wir nehmen dasselbe Beispiel nochmal und wählen jetzt alle anderen, etwas andere, nämlich Fi gleich die Negation. Hier hatten wir alle Fi sind die Identität und jetzt nehmen wir die Negation. Also, dann wird 0, 0, 0 abgebildet auf 1, 1, 1. Und das wird wieder auf 0, 0, 0 abgebildet. Nicht? Denn wenn ich hier 0, 0, 0 habe und ich habe jetzt die Negation, dann wird halt im nächsten Schritt alles negiert und bei 1, 1, 1 auch. Und genauso hier, 1, 0, 0 wird was abgebildet. Das wird dann jetzt nicht auf das hier abgebildet, sondern auf die Negation davon. Das heißt, es wird 1, 0, 1 abgebildet. 1, 0, 1. Also eigentlich wäre hier eine 1, aber die Negation, weil ich jetzt bei allen drei die Negation gewählt habe, sonst wäre es anders, dahin. Diese 0 wandert dann hierhin. Das wäre also eigentlich, das ist dann also 1, 0, 0. Die 0 wandert hier, dann nochmal die Negation. Die 1 wandert hier, dann nochmal die Negation, 0, 1, 1. Dann wandert die 0 in die Mitte, aber die Negation ist 1, 0, 0. Dann wandert die 0 rechts und die Negation ist 0, 0, 1. So, habe ich einen Fehler gemacht? Sekunde, Sekunde. Sekunde, Sekunde, das war falsch, ja, das ist 0, 1, 1, oder?
Ja.
Und dann ist das hier 1, 0, 1, das ist richtig, nein, auch nicht? 0, 1, 0, ja. Richtig? Ja. Und dann ist das 1, 1, 0. Gut, dass jemand aufpasst, ja. Und dann komme ich wieder hier zurück. Und jetzt sehe ich, dass ich den Phasenraum auftauche. Ich habe einen Zyklus der Länge 2 und einen Zyklus der Länge 6. Ich habe also exakt den gleichen Linkage Loop, ich habe die gleiche Geometrie, aber natürlich ändert sich die Dynamik, wenn ich andere Kopplungsfunktionen verwende. Und in diesem Fall, bei der Negation, wird halt alles verdoppelt. Das kommt aber natürlich daher, weil mein Linkage Loop ungerade war, hätte ich 4 Gitterplätze gehabt, dann hätte es sich nicht verdoppelt, weil es sich dann gerade wieder aufgehoben hätte. Gut, jetzt nehmen wir noch ein Beispiel. Immer noch der Länge 3, aber wir nehmen noch eine andere Kopplungsfunktion dazu. Denn es gibt ja außer Negation und Identität gibt es ja auch noch die Konstantenfunktionen. Es gibt ja 4 Funktionen für z gleich 1, die Konstanten und die Negation und die Identität. Gut, was passiert, wenn ich eine konstante Funktion nehme? Ich nehme mal, also, was nehme ich denn hier? Ah ja, gut, dann habe ich hier also a, b, c und das hier ist die Identität und das hier ist die konstante Funktion 1 und das ist die konstante Funktion 0. Das heißt, wenn ich irgendwo mit starte, ich mache das jetzt mal symbolisch, a, b, c seien jetzt oder Sigma 1, Sigma 2, Sigma 3, dann habe ich im nächsten Zeitschritt 0, dann den Wert von a und dann von 1. Weil egal was b war, im nächsten Zeitschritt habe ich ein 1, egal was c war, habe ich im nächsten Zeitschritt eine 0. Dann habe ich im nächsten Zeitschritt hier in der Mitte eine 0, weil ja egal was, weil das ja auf 0 abge, gebildet wurde. Egal was B ist, bilde ich auf 1 ab und hier bin ich auf 0. Und das ist jetzt ein Zyklus. Wird wieder auf sich selber abgebildet. Das heißt, bei der konstanten Funktion ist es klar, dass für k gleich 1 die konstanten Funktionen eine enorme Wirkung haben. Weil immer, wenn ich bei einer konstanten Funktion ankomme, kann ich mich vorher Dynamik und nachher Dynamik machen, wie ich will. Die konstante Funktion sagt, ab jetzt bin ich konstant und alle Elemente, die von da aus kontrolliert werden, können sich auch nicht mehr ändern. Weil ich ja konstant bin und alle Elemente, also alle Nachkommen, die von dieser konstanten Funktion kontrolliert werden, bleiben auch konstant. Und jetzt ist natürlich so, dass bei die Wahrscheinlichkeit, dass ich konstante Funktionen habe, mit der Länge der Linkage Loops wächst. Also wenn ich so einen großen Linkage Loop habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo da drin eine konstante Funktion ist, natürlich exponentiell groß. Genau. Das können wir also in diesem Fall gut, dann hatten wir noch die Module gesehen und das wollen wir jetzt kurz auch noch ein Beispiel machen. Wir betrachten ein Netzwerk mit 5 Gitterplätzen. Also wir betrachten unseren A, B, C wie vorher mit der Identität. Und dann betrachten wir noch ein D und ein E. Und hier betrachten wir auch die Identität. Das heißt, wir haben hier 2 Module, weil diese 3 Gitterplätze sich nur gegenseitig beeinflussen und diese beiden auch. Und wir betrachten hier ein ganz einfaches Beispiel, nämlich überall die Identität. Gut, dann habe ich ja hier 2 Fixpunkte. 0, 0 ist ein Fixpunkt und 1, 1 ist ein Fixpunkt. Und hier ist 0, 0, 0 ein Fixpunkt und 1, 1, 1 ist ein Fixpunkt zum Beispiel. Und dementsprechend, weil das Fixpunkte sind, habe ich auch, sind diese Gesamtzustände 0, 0, 0 oder 0, 0, 1 oder 1, 1, 1, 0, 0 oder 1, 1, 1, 1, 1 sind alles Fixpunkte. Ist ja klar, weil die werden auf sich selber abgebildet und die, deswegen ist kein Problem. Gut. Jetzt nehme ich aber einen anderen Zustand, nämlich ich betrachte hier 0, 1, wird ja hier abgebildet auf 1, 0 wegen der Identität und dann wieder auf sich selber. Das heißt, 0, 1 bildet einen Zyklus der Länge 2. Und hier hatten wir einen Zyklus der Länge 3, 1, 0, 0, wurde abgebildet auf 0, 1, 0 und wurde abgebildet auf 0, 0, 1 und dann wieder auf sich selber. Und jetzt ist es halt so, wenn ich jetzt starte bei 1, 1, 1, 0, 0 und, machen wir es mal umgekehrt hier, 1, 0 auf 0, 1, 1, 0. Das ist mein Sigma. Und was bekomme ich da? Jetzt bekomme ich einen Zyklus der Länge 6. Warum das? Der wird abgebildet auf 0, 1, 0, 0, 1. Das ist also Zeit t, t plus 1. Der wird abgebildet auf 0, 0, 1, 1, 0. Jetzt ist der hier, das Modul d und e ist schon wieder bei sich selber, aber das Modul a, b, c ist noch nicht bei sich selber angelangt. T plus 2. Also muss ich hier noch weitergehen. 0, 1. Jetzt bin ich hier wieder am anderen, aber beim anderen noch nicht. 0, 1, 0, 1, 0. Dann bin ich hier. 0, 0, 1, 0, 1. Und dann im nächsten Schritt bin ich auch bei 1, 0, 0, 1, 0, 0 wieder angelangt. Und dann habe ich jetzt einen Zyklus der Länge 6. Die Dynamik von den beiden Modulen ist zwar unabhängig voneinander, aber der Zyklus ist der größte gemeinsame... Wie? Kleinste gemeinsame Vielfache, sorry, kleinste gemeinsame Vielfache der beiden Zykluslängen. Also da muss man aufpassen, dass man nicht einfach sagt, ich habe zwei unabhängige Module, also habe ich hier einen Zyklus der Länge 3 und das Gesamtsystem hat auch Zyklen der Länge 3 und 2. Nein, weil ja die Zyklen definiert sind im Zustandsraum, wo alle beitragen, egal ob die Dynamik in diesen beiden Modulen unabhängig voneinander ist oder nicht. Ich muss ja im Gesamtzustandsraum wieder an dem gleichen Punkt sein. Das vergisst man gerne am Anfang. Also wegen den konstanten Funktionen ist es halt so, dass die allgemeine Zykluslänge, und das ist der Grund, dass der Zykluslänge proportional zur Wurzel n ist, das kommt aus den konstanten Funktionen. Also Wurzel n ist halt viel, viel kleiner als n. Es geht halt, Wurzel n durch n ist Limes relativ zum Gesamtraum geht gegen 0. Und der Grund ist halt hier, wenn man es durchrechnet, die konstanten Funktionen. Immer wenn ich eine konstante Funktion habe, wird mein Zyklus kurz, kann man dann zeigen. Und deswegen wird die Gesamtzykluslänge klein. Wir hatten gesehen, dass K gleich 1 Kaufmann-Netzwerk nicht kritisch ist. Man kann es aber kritisch machen, indem man die konstanten Funktionen weglässt. Also K gleich 1 Critical Networks. Die sind dann gegeben, wenn ich die konstanten Funktionen weglasse und mein Coupling-Ensemble ist einfach nur die Identität oder die Negation. Wenn ich als Kopplungsfunktion nur die Negation und die Identität zulasse, also diese konstanten Funktionen rausschmeiße und nur aus diesen beiden wählen, dann kann man zeigen, dass es auch für k gleich 1 schon kritisch ist. Denn die Wahl der Kopplungsfunktionen, welche Kopplungsexamen, beeinflusst die Dynamik. Und dann kann man auch zeigen, natürlich beeinflusst, ob das System kritisch ist oder chaotisch ist oder auch nicht. In höheren Dimensionen habe ich noch viel mehr Möglichkeiten, Kopplungsensemble auszuwählen. Und hier habe ich halt diese beiden Möglichkeiten. Wenn ich natürlich nur konstante Funktionen nehme, das komplementär, dann ist natürlich alles total langweilig. Das ist nur mehr Nebenbemerkung, wollen wir nicht zu tief gehen. Gut, das ist dann für dieses Jahr, was wir machen. Dann werden wir im nächsten Jahr noch die K gleich 2 unendlich diskutieren, ein paar allgemeine Anwendungen und dann weitergehen. Ja. Fragen? Kommentare? Nö, dann war es das fürs Jahr 2011.